Flutkatastrophe im Tessin. Und da wurde zum ersten Mal dieses Motto in die Tat umgesetzt, dass alle anderen geholfen haben, Hilfsleistungen erbracht haben und Spenden gesammelt haben. Einer für alle. Der erste Teil von diesem Spruch ist eigentlich viel älter und er lässt sich meines Erachtens auf unseren heutigen Predigttext zurückführen und von da ableiten. Aus Johannes 11, Vers 46 bis 54. Hier geht es aber nicht um einen politisch motivierten Slogan, um die Solidargemeinschaft zu stärken. Es geht hier um eine einseitige Hilfe, die Gott uns schenkt durch Jesus. Eine Hilfe, die kein Gegenstück hat. Hilfe aus einer Not, für die uns Menschen jedes Mittel fehlt. Hilfe als Rettung aus der sonst lebenszerstörenden Trennung von Gott. Übrigens, wer das Johannesevangelium liest, vielleicht sogar mal in einem Rutsch durch, das empfehle ich immer mal, das zu tun, dann merkt man, dass gut die Hälfte von dem ganzen Evangelium eigentlich nur diese eine Woche bis zur Auferstehung Jesu beschreibt. Das war die entscheidendste Woche in der Weltgeschichte, die uns die Versöhnung mit Gott gebracht hat. Und deshalb ist diese Woche bei Johannes auch Thema Nummer 1. Und in Kapitel 11, Vers 46 bis 54 berichtet er uns die Vorgeschichte, in der die Weichen zur Passionswoche Jesu gestellt werden. Er berichtet hier vom zusammengerufenen Hohen Rat der jüdischen Geistlichkeit und auch der jüdischen Politiker in Jerusalem. Das wird auch Sanhedrin genannt. Und der Hohe Rat war damals fest davon überzeugt, er hätte das Schicksal Jesu selber in der Hand. Endlich standen die Dinge so und endlich gab es genügend Gründe, um Jesus beseitigen zu können. Das war ihr Wunsch, das war dann auch ihr Entschluss, den sie gefasst haben. Was sie dabei nicht ahnten, dass sie dabei gar nichts, aber auch gar nichts wirklich selber in der Hand hatten, sondern für die bevorstehenden Ereignisse blieb allein Gottes Willen und auch die freiwillige Hingabe Jesu selbst in diese Situation maßgebend. Ich habe dieses Hintergrundbild mal gewählt, weil das die Gegend ist, in der sich Jesus aufgehalten zwischen unserem Text und der Passionswoche. Er ist dann nämlich nochmal in dieses Wüstengebiet hineingegangen mit seinen Jüngern. Und wir lesen mal diesen Text aus Johannes 11, Vers 46 bis 54. Ja, vielleicht können wir ihn noch einblenden. Ich lese ihn mal vor. Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer den hohen Rat und sprachen: Was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn gewähren, dann werden sie alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns Tempel und Volk. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in diesem Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen: Ihr wisst nichts, ihr bedenkt auch nicht. Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in diesem Jahr hoher Priester war, weissagte er. Denn Jesus sollte sterben für das Volk und nicht für das Volk allein, sondern auch um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Von dem Tage an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Da ging Jesus nicht mehr frei umher unter den Juden, sondern ging von dort weg in eine Gegend nahe der Wüste, in eine Stadt mit Namen Ephraim und blieb dort mit den Jüngern. Ja, also hier lesen wir es am Schluss. Ich fange mal von hinten an. Nach dem todbringenden Beschluss tauchte Jesus erstmal für eine kurze Zeit unter, und zwar ungefähr in dieser Gegend. In den Bergen, circa 20 Kilometer nördlich von Jerusalem, im Städtchen Ephraim. Das lag übrigens oberhalb dieser Regenschattenwüste, die nach Jericho herunterzieht. Und Jericho war ja dann schließlich auch die letzte Stadt, die letzte Station, durch die Jesus ging auf dem Weg hinauf zum Finale nach Jerusalem. Der Hohe Rat, man könnte hier besser sagen, der Rat der Gegner Jesu, war zusammengekommen, weil ihnen das bis dahin größte Wunder Jesu nicht in den Kram passte. Jesus passte ihnen überhaupt schon lange nicht in den Kram, aber das setzte dem Ganzen ihrer Meinung nach jetzt noch die Krone auf. Es schlug unglaublich hohe Wellen, dass Jesus gerade vorher in Bethanien, nahe bei Jerusalem gelegen, den Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Und Bethanien, das liegt einfach, wenn man von Jerusalem nach Osten geht, kurz durchs Kidrontal über den Ölberg rüber, auf der Rückseite vom Ölberg. Also ganz nahe bei der Hauptstadt. Und das machte natürlich jetzt die Runde. Jesus weckt einen Toten auf, einen, der schon am Verwesen war. Und das hatte die letzten Skeptiker endgültig überzeugt. Jesus musste wirklich der Sohn Gottes sein. Er musste der in den Heiligen Schriften verheißene Messias sein. Und Johannes beschreibt die Wirkung dieses Wunders kurz und knackig so: Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Jesus hat immer mehr Nachfolger. Und dann wird endlich alles gut, sollte man denken. Aber nein, es kommt ganz anders. Ich habe es mal so genannt: Das Böse bäumt sich gegen Jesus auf. Noch einmal mit aller Macht, mit der Macht einflussreicher Leute in Jerusalem. Und auf den ersten Blick könnte man meinen, Jesus wurde hier von einigen Augenzeugen dieser Auferweckung des Lazarus bei den Pharisäern verpetzt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet, wenn ihr diesen Text lest, wenn da steht: Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Man wusste ja, wie sie eingestellt waren gegen Jesus. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich hier das Einige von ihnen in Vers 46 auf die bezieht, die gerade zum Glauben gefunden hatten. Frisch Bekehrte, die das gewaltige Wunder der Auferweckung des Lazarus überzeugt hatte. Wer konnte das noch ignorieren? Das musste auch einfach jetzt mal den Verantwortlichen in Jerusalem gesagt werden, damit diese letzten hartnäckigen Jesuskritiker endlich von ihm überzeugt waren. Ich kann mir jedenfalls gut vorstellen, dass das eigentliche Ansinnen dieser Leute war, dieser Augenzeugen der Totenauferweckung von Lazarus. Und dass es nicht ihre erste Absicht war, Jesus dort anzuschwärzen. Ein zweiter Punkt: Verstockung. Die Geschichte wiederholt sich, aber schlimmer. So oder so geht die Sache ja nicht gut aus. Der Bericht von der Auferweckung führt zum bösartigsten Beschluss der geistlichen Leiter Israels gegen Jesus. Vers 53: Von dem Tage an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Die Gegner bleiben Gegner, jetzt erst recht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, auch in deinem Leben. Wer einmal bei dir unten durch ist, der kann tun und lassen, was er will. Er wird dich nur sehr schwer vom Gegenteil überzeugen können. Wir reden gern von unserem großen christlichen Verständnis für andere, ich auch manchmal, und auch davon, dass wir alle Menschen lieben, das singen wir auch miteinander. Aber diese Geschichte hier, die mahnt uns da nicht zu selbstsicher zu sein. Monatelange, vielleicht sogar jahrelange Unversöhnlichkeit, die zeigt uns die Realität über uns selbst. Die zeigt uns auch die Realität unserer Erlösungsbedürftigkeit. Die zeigt uns die Realität, dass es noch an Liebe fehlt, an Verständnis. Und da sind vielleicht noch zu viel Stolz, zu viel Rechthaberei und zu viel Unbarmherzigkeit oder auch Vorurteile. Und was Jesus selbst angeht, kenne ich das auch. Kommst du in einem Gespräch auf ihn zu sprechen mit Nichtchristen, dann geht es nicht selten gleich los mit den Vorurteilen, die immer fleißig gepflegt werden. Dein Jesus kann mir auch nicht helfen. Ja, der war doch auch nur ein ganz normaler Mensch. Weil wir nicht in der Lage sind, das Große an Jesus zu begreifen, wenn wir nicht bereit sind, Vertrauen zu investieren. Und genauso war es auch damals bei den hohen Priestern und dem Hohen Rat. Dieser Mensch, das wird hier betont, nur ein Mensch, das stellt hier der Hohe Rat auch heraus. Wozu sollten wir den nötig haben? Kann Gott nicht selber helfen und kommt er nicht ohne diesen Jesus aus? Ohne das christliche Zeug von Kreuz und Auferstehung, das heute doch sowieso keiner mehr glauben kann? Gegner Jesu wollen häufig Gegner bleiben, uneinsichtig, unversöhnlich, so auch der Hohe Rat. Und sie haben es beschlossen, nur ein toter Jesus ist ein guter Jesus, basta. Das war ihr endliches Urteil. Und Argumente, die gegen ihre eigene Meinung von Jesus sprechen, wollen sie nicht hören. So auch der hohe Priester Kaiphas selbst nicht und die religiöse Partei der Pharisäer. Fast alle geistlichen Führer in Israel wollten sich einfach nicht davon überzeugen lassen, dass sie mit ihrer Einschätzung Jesu total daneben lagen. Da war Stolz, da war Sturheit, da war Selbstgerechtigkeit und vor allen Dingen war da auch Herrschsucht, die ihnen das verbot. Ich glaube, das sind bis heute die Hauptgründe, weshalb Menschen Jesus als notwendigen Retter ablehnen. Und da kann man sogar noch stolz sein auf seine eigenen Vorurteile, die man vielleicht ein Leben lang pflegt. Bisher falsche Ansichten zugeben, niemals. Ihr könnt euch das selber mal ehrlich fragen, ich mache das auch ab und zu. Wann habe ich zum letzten Mal eine falsche Auffassung von mir korrigiert? Wann war es mal so weit, dass mich jemand davon überzeugt hat, dass ich in einer bestimmten Angelegenheit bisher nicht richtig gelegen habe? Und ich glaube, je älter man wird, desto schwerer fällt einem das. Ich finde es wichtig und gut, dass Gott uns hier immer wieder auch weiterbringen will und dass wir nicht bockig und stur werden sollen. Der Hohe Priester und der Hohe Rat damals erinnern auf tragische Weise dazu auch noch an eine alte Geschichte in Israel, an den verstockten Pharao 1500 Jahre vorher. Der hatte sich ja so lange gegen Gott gestellt, bis erst der allerschwerste Gerichtsvollzug über Ägypten ihn zum Einlenken bewegt, die Tötung der Erstgeburt und die anschließende Vernichtung der ägyptischen Armee, einer Streitmacht, von der der Pharao immer noch dachte, sie wäre mächtiger als der Gott Israels. Und bei Jesus geht es jetzt hier schon längst nicht mehr um die Befreiung aus politischer Unterdrückung, vielleicht durch die Ägypter oder die Römer. Es geht nicht um die Befreiung aus den Klauen einer Weltmacht, sondern es geht um die viel größere Befreiung aus den Klauen des Bösen und des Todes. Und dann stellen sich ausgerechnet diejenigen Leute, die Jesus aufgrund ihrer tollen Bibelkenntnis kennen müssten und wissen müssten, auf was die Verheißungen des Alten Testaments hinzielen, ausgerechnet diese Schriftgelehrten stellen sich hartnäckig quer, stellen sich gegen ihn, stellen sich gegen den Retter Israels. So stur wie damals der Pharao. Und dabei denkt die hohe Geistlichkeit nicht geistlich, sondern banal politisch. Lassen wir ihn gewähren, sagen sie, dann werden sie alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns Tempel und Volk. Das ist ihre größte Sorge. Und sie befürchten dabei zwei Dinge. Das erste ist wahrscheinlich die Hauptsache, dass ihnen nämlich selbst durch Jesus ihr eigener Einfluss im Volk verloren geht oder genommen wird. Und der zweite Punkt, dass Jesus mit seinem Zulauf möglicherweise den Antisemitismus der Römer provozieren könnte, wo man sich doch gerade so einigermaßen mit denen arrangiert hatte. Und ich sehe da gewisse Parallelen zu heute. Zu viel von Jesus reden, das könnte ja Antisemitismus provozieren. Und damals, oh, die Römer könnten Land und Leute nehmen. Da denkst du doch, wenn du das liest, wie doof ist das eigentlich? Ja, wie doof war diese Befürchtung? Die Römer hatten doch längst die Macht im Land. Und die angeblichen Führer Israels, sind doch längst schon nur Vasallen Roms. Ihre Macht ist so klein, dass sie schließlich Jesus nicht mal selbst töten können. Sogar dazu brauchen sie noch die Römer. Was für eine paradoxe Geschichte. Was für eine geistliche Blindheit. Was für eine Verstockung. Und dabei gibt der Hohe Rat hier auch noch ganz offen zu, in Vers 47, dieser Mensch tut viele Zeichen. Die Wunder Jesu, auch die Auferweckung des schon verwesenen Lazarus, lassen sich nicht bestreiten. Es gab einfach zu viele Augenzeugen. Die Augenzeugen waren zum Teil selber unter ihnen, das waren auch zum Teil Pharisäer und Schriftgelehrten. Da hatten sie keinen Ansatzpunkt zur Kritik und für Zweifel. Deswegen versuchten sie es damit erst gar nicht. Trotzdem sieht hier nicht mal der Hohepriester die erschütternde Parallele in der Geschichte, die sie selber gerade anbahnen. Kurz vorm Passafest, das ja alle Juden bis heute immer an die große Befreiung aus Ägypten erinnern sollte. Und jetzt wieder will Gott sein Volk befreien aus der Sklaverei der Sünde. Und der Hohe Rat stellt sich quer wie einst der Pharao. Der Hohepriester sieht die Parallele nicht, obwohl sie kurz vor diesem Erinnerungsfest stehen. Verstockt stellt er sich gegen Jesus, gegen Gott selbst, der sie, die Schafe Israels, doch zuerst retten will. Der sie noch vor einem viel größeren Elend retten möchte, als aus einer bloß schwierigen politischen Lage. Sie brauchen Rettung von der Unterdrückung des Teufels. Und der ist anstelle Gottes längst ihr eigentlicher Vater geworden. So knallhart hat ihnen das Jesus mal gesagt und ihnen die geistlichen Fakten auf den Tisch gelegt. Aber auch das wollten sie nicht hören. Weder auf die sanfte noch auf die harte Tour. Und so bleibt der Hohepriester samt dem ganzen Hohen Rat ein geistlich blinder Maulwurf. Er fürchtet weiter nicht um sein Seelenheil, sondern um den Verlust seiner oder ihrer Gunst im Volk. Und Kaiphas ahnt nicht, dass der Hohe Rat, dem er vorsteht, gerade selbst die Weichen dazu stellt, dass die Römer nur 30 Jahre später ungefähr Land und Leute tatsächlich endgültig nehmen werden und den Tempel zerstören. Da wird die traurige Quittung ausgezahlt, die Quittung der Ablehnung Jesu. Und auch die Androhung Jesu wird dann wahr, dass hier bis auf ein kleines Stück Klagemauer, was man heute noch bewundern kann, kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Der Tempel wird zerstört, das Volk wird in alle Welt vertrieben, übrigens schon eine alttestamentliche Prophetie. Das Land wird von anderen Völkern besiedelt, 2000 Jahre lang. Und selbst nach der Rückkehr des Volkes ins wieder alte Land ist der verheißene und erhoffte Friede nicht da. So lange nicht, bis Israel seinen Retter endlich erkennen und als Messias feiern wird. Dann werden sie erkennen, dass Jesus damals schon ihre Rettung bewirkt hat. Und damit komme ich zum entscheidenden Punkt. Rettung. Auch hier wiederholt sich die Geschichte, aber besser. Besser als damals in Ägypten. Der Beschluss zur Tötung Jesu fällt ja nur wenige Wochen vor dem Passafest. Jesus wird sozusagen zum Passafest hingerichtet. Und hier bekommt die Geschichte schon einen fast unheimlich tiefen Sinn. Der völlig verstockte und geistlich blinde Hohepriester sagt etwas absolut Wichtiges und Richtiges über Jesus. Und das, obwohl er keine Ahnung hat. Er hat keine Ahnung von der Bedeutung seiner eigenen Worte. Er denkt sogar nur Böses dabei. Er sagt, oder hier wird es von Johannes so berichtet, in Vers 49, einer aber von ihnen, Kaiphas, der in diesem Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen, ihr wisst nichts, ihr bedenkt auch nicht, es ist besser für euch, dass ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Der Hohepriester sagt, ihr wisst nichts, und er weiß selber nichts, indem er das gerade sagt. Und obwohl es hier so scheint, als wäre Jesus ihnen hilflos ausgeliefert, längst lenkt längst nicht mehr der Hohe Rat die Geschicke, sondern Gott. Er sorgt auch durch den verrücktesten Ablauf der Geschichte hindurch selbst hier für die Erfüllung seiner Verheißungen. Und so muss der verstockte Hohepriester mit dem, was er eigentlich böswillig meint, zum Segenspropheten für Jesus werden. Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Und das ist genau der Knackpunkt, der heute oft zur Ablehnung Jesu führt, weil Leute sagen, das brauche ich nicht. Ich habe es nicht nötig, dass für mich einer sterben muss. Und genau das ist aber die Einsicht, die du brauchst, um mit Gott versöhnt zu sein. Es ist nötig, dass Jesus sterben musste. Und das sieht hier Kaiphas überhaupt noch nicht. Er meint natürlich, wenn wir Jesus beseitigen, das heißt, wenn wir ihn brutal ausschalten, dann wenden wir den Zorn der Römer nochmal ab vom ganzen Volk und vor allem gewinnen wir mehr Zulauf bei den Leuten, mehr als wenn Jesus noch unterwegs wäre. Was Kaiphas nicht weiß, Jesus musste nicht sterben, weil sie das so im Hohen Rat beschlossen haben, sondern Jesus sollte sterben, weil es Gott, der Vater, und Jesus, der Sohn, selber so wollten. Als sein freiwilliges Opfer, als ein Opfer des sündlosen Gottessohns zur Sühnung der Sünden Israels und der Welt. Und Johannes hat hier diese Umkehrung des Bösen zum viel größeren und guten Ziel Gottes, finde ich, sehr genial herausgestellt. Denn so kommentiert jetzt Johannes diesen Rat, denn Jesus sollte sterben für das Volk und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Johannes sieht den globalen Zusammenhang. Er sieht, dass das, was hier geschehen ist, noch weit über das hinausgeht, was sich Israel erhofft hat. Und unwissend bestätigt Kaiphas mit seinem Spruch die Größe Jesu. Er ist der Erlöser aller Kinder Gottes, die in der ganzen Welt verstreut leben und noch leben werden, die zukünftig noch an ihn glauben werden. Und da sagt er über Jesus genau das aus, was Gott mit Jesus vorhat und nicht das, was der Hohe Rat mit Jesus vorhat. Jesus, den Kaiphas endgültig ausschalten wollte, wird aus Juden und Nichtjuden ein ewiges Reich bauen, mächtiger als Ägypten und Rom zusammen. So mächtig, dass es gegen jede Wut des Widersachers, gegen jeden Widerstand weltlicher Mächte, gegen sämtliche Diktatoren dieser Welt, gegen alle Unterdrücker, gegen alle arroganten Gottesleugner und Christenverfolger der Weltgeschichte bestehen wird. Mit seinem Opfer der Liebe, das seither für die ganze Welt und nicht nur für Israel gilt. Und dieses Opfer ist über alle anderen Versuche zur Versöhnung mit Gott erhaben. Jesus ist das endgültige Passahlamm, das wirklich vor Gottes Gericht schützt und zu neuem Leben befreit. Und nicht nur aus Ägypten. Einer für alle, Jesus für alle. So geht mit ihm der göttliche Plan auf. So geschieht Gottes Wille im Himmel wie auf Erden. Und seid sicher, wir dürfen uns sicher sein, auch als kleine Gemeinde hier in Winterbach, egal wie viele Regierungen und Machtsysteme Jesus noch ausschalten wollen, vielleicht auch wieder hier bei uns in Deutschland, Jesus wird diesen Mächten mit seiner weltweiten Gemeinde standhalten. Und nicht nur das, er wird sie in die Knie zwingen und sie ewig überdauern. Und bis zum Ziel wird er seine verstreuten Kinder, die verstreuten Kinder Gottes aus aller Welt zusammenbringen. Selbst aus China, aus Nordkorea, aus dem Sudan, aus Russland und auch aus Deutschland. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, vergib du uns, wenn wir immer wieder viel zu klein von dir denken. Danke, dass du Großes getan hast, das immer wieder auch unterschätzt wird und wir selber neigen auch dazu. Danke, dass du wirklich der Herr der Geschichte bist und der einzige Retter, der uns mit Gott versöhnen kann. Hilf du uns, dass wir dir dafür immer wieder neu und täglich die Ehre geben. und dich preisen. Amen.